Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Die Bagage, Fati und Löwenherz heißen die drei Romane, in denen die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer auf sehr poetische Weise von ihrer Familie erzählt hat. Wochenlang stand sie damit auf den Bestsellerlisten. Jetzt geht's um eine Freundin, Gloria, die Jungfrau, so heißt das Buch. Und ich freue mich sehr, gleich mit Monika Helfer darüber zu sprechen. Gloria und Moni, schon als Schulmädchen sind sie miteinander befreundet. Die eine ist gut in Mathe, die andere schreibt schöne Sätze, die eine ist reich, die andere arm und beide träumen von einem anderen Leben. Dann verlieren sie sich aus den Augen, erst als alte Frauen finden sie sich wieder und die eine beichtet der anderen ihr Lebensgeheimnis. So in etwa darum geht's im neuen Buch von Monika Helfer, Die Jungfrau heißt es, und ich freue mich jetzt mehr darüber zu erfahren. Hallo, herzlich willkommen nach Wien, Monika Helfer.
Hallo, ich freue mich, Sie zu hören.
Gloria heißt die Freundin, von der Sie erzählen. Das heißt, sie ist als junge Frau eine Schönheit, die Schauspielerin werden will, mit Brigitte Bardot-Mund und Pferdeschwanz, der dann später allerdings wie ein Staubwedel ausschaut. Was ist diese Gloria für eine Frau?
Die Gloria ist zu 80% eine erfundene Figur. Also sie ist zusammengesetzt aus Frauen, die ich kenne und gekannt habe. Und sie ist eine fröhliche Frau am Anfang und dann wird sie immer tragischer. Am Schluss ist sie dann wirklich eine sehr tragische Figur. Als die Moni sie dann trifft, beide alte Frauen, und sie das Geheimnis ihres Lebens erzählt, also dass sie noch Jungfrau sei, obwohl sie ein wildes Leben geführt hat. Und Moni glaubt, kann es gar nicht glauben, sie denkt sich, die erfindet das.
Da geht es ja ganz viel ums Erfinden, wie in Ihren Büchern davor auch. Ich hatte mir da so ein Zitat rausgeschrieben, da schreiben Sie, ich hätte gleich zu Beginn meiner Geschichte schreiben sollen, Achtung, es könnte sein, dass nicht alles, was meine Freundin mir erzählte, der Wahrheit entspricht und dass eben in einem Leben, in dem die Wirklichkeit von der Einbildung in die Bedeutungslosigkeit gedrängt wird, dass diese ganze Frage da merkwürdig klingt. Ist das nicht auch so eine Grundbedingung des Schreibens überhaupt?
Für mich auf jeden Fall. Also ohne die Fiktion könnte ich gar nicht schreiben. Es gibt mir eine Sicherheit. Ich kann dann wirklich wild erfinden und kann dann zu Leuten sagen, die sich irgendwie angesprochen fühlen und verärgert sind, schau, auf dem Buch der Globen steht Roman. Und das heißt ja schon alles. Also es ist viel erfunden.
Aber Sie werden wahrscheinlich sehr oft danach gefragt, nach den Bezügen zu Ihrem Leben, nicht? Auch in den drei Romanen jetzt davor, die ja von Ihrer Familie, von Ihrem Bruder, von Ihrer Vorgeschichte erzählen. Ist das jetzt bei diesem auch wieder so?
Ja, es ist sicher am wenigsten so, aber es ist schon auch so. Und es macht mir Spaß, die Leute irgendwie in die Irre zu führen, weil ich denke mir, da können sie denken, es ist wahr, da und dann, ich als Schriftstellerin komme ja wirklich vor und auch mein Mann Michael Kühlmeier kommt vor. Und das ist dann so eine Irritation, dass sich die Leser denken, wenn die stimmen, stimmt alles, was natürlich nicht wahr ist.
Diese Gloria, von der Sie erzählen, die lebt ja mit ihrer Mutter allein in so einer riesigen Villa. Die Moni dagegen, das wissen Fans aus ihren anderen Büchern, die wohnt sehr beengt in der Siedlung, ist arm. Auch sonst sind die beiden ganz unterschiedlich. Ich habe gedacht, das Buch ist auch irgendwie so eine Reflexion über das Wesen von Freundschaft, jetzt nach der Verwandtschaft davor. Was ist denn das für eine Freundschaft zwischen den beiden?
Ja, das ist eine Frauenfreundschaft und das ist ja eine interessante Bindung, finde ich, weil sie irgendwo fast intensiver ist als eine erotische Beziehung. Man verliert den Faden nicht, obwohl man sich aus den Augen verloren hat. Also in meinem Fall die Gloria, die war sehr eng mit mir als Mädchen und dann als junge Frau und dann verliere ich sie aus den Augen. Und dann sehe ich sie, als wir beide alt sind. Und da liegt so eine lange Zeit dazwischen, in dem man sich aber nie verloren hat. Also im Kopf war man, ich habe oft an eine vermeintliche Gloria gedacht und sie auch an mich und die Bindung ist immer da gewesen.
Und die sind sich ja auch ganz nah, also auch als alte Frau, wo sie dann eigentlich schon ein bisschen schaurig ausschaut und nicht mehr gut beisammen ist, wäscht sie die Moni dann und wäscht ihr die Haare und diese Nähe, die ist scheinbar durch die Jahrzehnte gar nicht verschwunden.
Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, zum Beispiel bei einer Männerfreundschaft, die irgendwo aufgehört hat und wieder angefangen hat, weil sie haben auch keine Scham voreinander. Sie sind sich so vertraut, dass die eine zur anderen gar keinen, also sie hat keinen Komplex, weil sie jetzt alt ist und faltig und sie sind es ja beide und das verbindet sie.
Aber einmal wünscht sich die Moni ja, dass es aufhören möge und sie befreit wäre von dieser Freundschaft. Kann das auch was Beengendes haben, diese Nähe, die die beiden haben?
Ja, weil die Gloria natürlich auch durch ihre enge Bindung mit der Mutter, aus der sie ständig ausbrechen will und sie hat keinen Vater, dann klammert sie sich so an die Moni und es ist fast ihre Obsession, also dass sie immer in ihrer Nähe ist und dass sie ihr alles erzählt und das wird der Moni manchmal zu viel und sie denkt sich, wie wäre das, wenn ich sie nicht mehr hätte? Aber dann würde sie wahrscheinlich vermissen.
Aber dann erfährt sie ja eben am Schluss oder im fortgeschrittenen Alter doch etwas, was sie jetzt gar nicht so gewusst hat. Also ist das Buch nicht auch ein Nachdenken über so falsche Vorstellungen, auch die man sich eben voneinander macht?
Ja, es ist natürlich ein Frauenbuch und jede Frau, also jetzt in meinem Alter, früher war das Jungfrausein, also das war noch etwas Besseres, also vor meiner Zeit für meine Eltern. Und dann, schon in meiner Zeit, hat man sich gedacht, das ist lästig, das muss weg. Ich will eine Frau sein. Ich muss endlich entjungfert werden, dass das normale Leben, das volle Leben beginnen kann. Und da das bei ihr nicht geschehen ist, obwohl sie ja natürlich viele Beziehungen mit Männern gehabt hat, also viele, einige, und die auch so was Intimes hatten, ist sie nie entjungfert worden. Und das ist so der Punkt. Ich finde es auch komisch, wenn eine alte Frau sagt, oh, ich bin immer noch Jungfrau. Das ist ja auch was Peinliches beinahe.
Damit spielen Sie auch sehr schön. Und Sie haben ja auch schon gesagt, es blitzt dann auch immer so doch die Realität von Monika Helfer mit auf. Da kommt ihr erster Mann vor, ihr zweiter Mann Michael Köhler kommt vor, der dann auch noch auf den ersten eifersüchtig ist. Was sagt denn Ihr Mann zu solchen Späßen, die Sie da einbauen?
Ja, der Michael Köhler war immer ein Mann, der spielt mit, das macht ihm auch Freude. Wir kennen uns schon so lange und da kann einer ungefähr denken, was im anderen Kopf vorgeht. Und das ist dann wie so ein Spiel, das ist wie wenn wir schreiben und ich schreibe etwas für ihn hinein, was niemand erkennen wird außer uns. Das ist so ein Joke, den wir haben.
Wie eng nehmen Sie denn da so gegenseitig an der Arbeit des anderen teil?
Ja, schon sehr eng, weil wenn wir etwas geschrieben haben, dann, also für mich ist es unheimlich gut, nach einer Zeit des Schreibens mit ihm zu reden und ihm vorzulesen und sagen, schau mal, bist du damit einverstanden oder siehst du da irgendwelche Fehler oder Ungereimtheiten? Und er macht das auch so, er fragt mich, was stört dich da etwas oder ist es unglaubwürdig oder ist es im Sinn der Geschichte? Und das gibt einem eine große Sicherheit. Es ist auch so, dass dieses enge Vertraute wäre nie bei einem Freund, weil der würde einem dann loben und würde sagen, das hast du gut gemacht. Und das nützt nichts, weil wenn ich schreibe und geschrieben habe, dann brauche ich eine ganz harte Kritik und wirklich schonungslos, die mich zwar am Anfang unglaublich kränkt und ihn auch. Und dann redet man ein paar Stunden nicht miteinander, aber dann lässt man sich die Kritik doch durch den Kopf gehen und denkt sich, ja, vielleicht hat er doch recht und im Endeffekt ändert man sich sogar etwas am Text.
Und überarbeiten Sie dann die Texte auch oft? Denn was ich mich bei eigentlich jedem Ihrer Bücher frage, die sind ja die Texte sehr reduziert, quasi wie so auf so eine Essenz eingekocht. Wie schaffen Sie das eigentlich, so große Figuren und ja eigentlich wirklich in existenzieller Hinsicht große Geschichten ja so konzentriert zu schreiben?
Ja, weil ich es nicht anders kann. Also ich kann es nur kurz fassen. Es ist auch so, wenn ich so umherschaue in der Natur oder bei den Menschen, bei den Tieren, dann habe ich ziemlich bald ein Bild und wenn ich darüber schreiben würde, dann würde ich es auch schnell fassen. Mir ist das nicht gegeben, lange Anschauen und Nachdenken und Schreiben. Ich bin immer ziemlich fix.
Jetzt haben Sie ja
vielleicht auch aus Faulheit.
Ja, Sie haben ja schon vor diesen vier Büchern sehr viel geschrieben und dann kam auf einmal dieser große Erfolg. Was denken Sie denn oder was hören Sie auch so bei Lesungen, warum Ihre Leser gerade diese Bücher von Ihnen so gern mögen?
Weil sie sich darin erkannt fühlen. Weil jeder hat eine Familie oder hofft, eine Familie zu haben oder wünscht sich eine und dann denkt er sich, das könnte ja ich gewesen sein oder ich kenne jemanden, der so ist oder der so lebt. Und dann ist man so plötzlich so privat in dem Buch und man denkt, ich glaube, manchmal sagt mir eine Frau, als ich gelesen habe, war ich mehr in meiner Geschichte als in ihrer. Also da kommt ihre Geschichte, mischt sich dann in den Roman ein und ich glaube, das mögen die Leute. Ja. Und es ist ja auch ein Vorteil, wenn man alt ist und Erfolg hat, weil man dann nicht übermütig wird. Also junge Schriftsteller, die viel Erfolg haben, die müssen dann ein zweites Buch schreiben und haben unglaublich Angst davor. Und dann meistens ist das zweite Buch nicht so gelobt wie das erste. Und bei mir ist es halt so, ich war daran gewöhnt, dass meine Bücher ganz okay waren und auch nicht schlecht gelesen wurden. Aber dann dieser Erfolg, das war schon fast gespenstisch für mich. Hab mich natürlich unheimlich gefreut. Aber ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass das jetzt so gut geht.
Aber ich habe schon beim letzten Angst gehabt, dass jetzt nichts mehr kommt und Sie durch sind mit der literarischen Familienerkundung. Dann kam Sie jetzt mit Gloria. Wen haben Sie denn noch alles in der Hinterhand?
Ach, da gibt es so viele Leute, über die man schreiben könnte.
Na, hoffentlich.
Und wo man dazu erfinden könnte. Und das macht schon Freude. Da geht man am Tag spazieren und hat plötzlich eine andere Welt im Kopf. Ist gut.
Schön, Monika.
Würde ich jedem empfehlen.
Ja, das klingt gut. Dankeschön, Monika Häfer. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Auch.
Und alles Gute Ihnen.
Danke.
Und der neue,
wünsche ich Ihnen auch.
Danke. Und der neue Roman von Monika Häfer, Die Jungfrau, ist beim Hansa Verlag erschienen, hat 152 Seiten und kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In die Welt der Kunst führt uns der Roman, um den es jetzt geht. Schwarzlicht heißt das zweite Buch der argentinischen Kunstkritikerin Maria Gainza. Die hat unter anderem als Korrespondentin der New York Times in Buenos Aires gearbeitet. Ihre beiden Romane wurden viel gelobt. Der jüngste ist auch mit dem wichtigsten Literaturpreis Lateinamerikas ausgezeichnet worden. Victoria Eklau weiß warum. Sie hat Schwarzlicht gelesen. Worum geht's da? Was ist das für eine Geschichte?
Also es geht um Kunstfälscher und Fälscherinnen in den 1960er Jahren in Buenos Aires. Da wird von einer Bande der melancholischen Fälscher erzählt und speziell von einer Malerin und vermutlichen Fälscherin mit dem Spitznamen La Negra. Und die ist dann irgendwann verschwunden und wird zu einer Art Mythos. La Negra soll Gemälde der österreichisch-argentinischen Malerin Mariette Lüdes gefälscht haben. Die hat es wirklich gegeben und hatte ein sehr bewegtes Leben, ist in Buenos Aires gestorben und er ist in dem Roman auch ein eigenes Kapitel gewidmet.
Und ist denn diese Kunstfälscherin auch die Erzählerin oder wie ist das gemacht?
Nein, das ist etwas komplizierter. Die Ich-Erzählerin dieses Romans, die ist eine Kunstkritikerin, also wie die Autorin, und die quartiert sich ganz am Anfang des Romans in einem Hotel in Buenos Aires ein, verbarrikadiert sich in ihrem Zimmer und fängt an, ihre Geschichte aufzuschreiben, wie eine Art Geständnis. Und diese Geschichte ist, dass sie vor Jahren, bevor sie selber Kunstkritikerin wurde, in einer Bank für eine Kunstsachverständige gearbeitet hat, eine sehr angesehene Kunstgutachterin. Und die weiht sie eines Tages ein, dass sie eigentlich einer illegalen Tätigkeit nachgeht. Die stellt nämlich heimlich für gefälschte Kunstwerke Echtheitszertifikate ein. Und sie macht dann die junge Mitarbeiterin, / Ich-Erzählerin, zur Komplizin dieses Kunstbetrugs. Und dann stirbt aber die Gutachterin eines Tages relativ plötzlich und unsere Ich-Erzählerin bleibt dann zurück, ohne diese abenteuerlich subversive Tätigkeit, an der sie eigentlich großen Gefallen gefunden hatte und von der sie sehr fasziniert ist und bleibt fortan sehr besessen von diesem Thema Kunstfälschungen.
Das hört sich für mich so an, als ob es da verschiedene Erzählebenen gäbe in diesem Roman. Ist das so?
Genau. Es gibt die Rahmenhandlung, also die der Kunstkritikerin, der Ich-Erzählerin, die Dinge, die ihr passieren. Und dann sind da ihre Erinnerungen an die verstorbene Freundin, also diese Kunstbetrügerin Enriqueta. Und außerdem schreibt die Ich-Erzählerin auf, was Enriqueta ihr erzählt hat, und zwar von dieser Bande der melancholischen Fälscher in den 60er Jahren und von dieser legendären Fälscherin La Negra. Und dann gibt es auch noch weitere eingeschobene Geschichten auf verschiedenen zeitlichen Ebenen. Ich würde das so ein bisschen vergleichen mit Schachteln, die da immer mal wieder geöffnet werden, Schachteln mit überraschendem Inhalt, wie etwa die der, wie gesagt, real existierenden Malerin Mariette Lüdes und ihrem bewegten Leben in Wien, Paris und Buenos Aires.
Wenn es um Fälschung geht, dann geht es ja auch meistens um Wahrnehmung, was ist wahr, was ist falsch. Ist das da auch so, dass da so eine Metaebene oder so ein philosophischer Subtext durchgeht?
Also in diesem Roman verschwimmen eigentlich die Grenzen zwischen Wahrem und Erfundenem die ganze Zeit. Auch gerade in dem Kapitel über Mariette Lüdes, also biografische Fakten vermischen sich da immer wieder mit fiktiven Elementen. Allem haftet irgendwie der Zweifel an in diesem Roman, Schwarzlicht. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie bei einem Gemälde und seiner gelungenen Kopie. Also der Unterschied ist schwer zu erkennen. Und das ist eine manchmal sehr verwirrende, aber auch spannende Reise durch dieses Labyrinth des Kunstbetrugs, zu der Maria Gainza uns da mitnimmt.
Und findet sie denn die Kunstfälscher gut oder feiert sie die richtig?
Also sie stellt sie irgendwie schon da als sehr romantische, rebellische, nicht unsympathische Gestalten. Das sagt ja auch schon der Name dieser Bande, Bande der melancholischen Fälscher. Also das sind Figuren, die die Regeln der Kunstwelt und des Kunstmarktes nicht akzeptieren und sie herausfordern. Ich würde zwar nicht sagen, dass die glorifiziert werden, aber das ist schon ein provokanter Roman, der auch zum Nachdenken anregt über die Welt der Kunst. Die Autorin lässt die Enriqueta also zum Beispiel auch fragen, kann eine gute Fälschung nicht ebenso viel Vergnügen bereiten wie das Original oder besteht nicht der eigentliche Skandal darin, dass mit Kunst gehandelt wird?
Also offenbar ein großes Vergnügen, dieser Roman.
Mich hat er sehr unterhalten und auch gefesselt. Ich fand das tatsächlich eine sehr vergnügliche Lektüre. Mir hat auch die Sprache gut gefallen. Die ist sehr leicht und lakonisch und auch dieser spielerisch provokante Umgang mit dem Thema Kunstbetrug. Also das ist ein unterhaltsamer Roman, aber auch einer, der eben nachdenklich macht. Man denkt nach über den Kunstkommerz und darüber, was Kunst eigentlich ist.
Viktoria Eglau über den Roman Schwarzlicht von Maria Gainza aus dem argentinischen Spanisch hat das Buch Peter Kulzen übersetzt und es ist im Verlag Klaus Wagenbach erschienen. Sie hat Arthur Miller, Jean Arnoy oder auch George Tabori für die deutschen Theater entdeckt. Die Verlegerin Maria Sommer. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist sie am Sonntag in Berlin verstorben im Alter von 101 Jahren. Zu ihrem 100. haben wir sie damals angerufen und da erzählte sie von der rührenden Geburtstagspost, die sie im Laufe ihres Lebens von prominenten Freunden bekommen hatte.
Ich bin also doch ganz gerührt, wie viele wichtige Leute einem denn so schöne Briefe geschrieben, nicht? So von Anoui eben bis Grass oder Christoph Wolf. Grass und Wolf und Tabori, das sind so die drei Sterne.
Maria Sommer, die nicht nur George Tabori und Günter Grass eine Bühne geschafft hat, sondern eigentlich der ganzen Theaterwelt. Sie hatte ein langes, unglaublich produktives Leben und ich bin jetzt mit der Theaterkritikerin und Journalistin Petra Castell verbunden. Hallo, guten Morgen, Frau Castell.
Hallo, Andrea Gerg.
Sie haben sie ja auch gut gekannt. Was war das für eine Frau? Was war das Besondere an Maria Sommer?
Also ich habe sie immer mit Marlene Dietrich verglichen, die ja auch Schönebergerin war wie Maria Sommer. Also so eine preußische Doppelnatur. Unglaublich zäh, diszipliniert. Diese 101 Jahre hat sie ja dem Leben auch mit dieser Disziplin abgetrotzt, fleißig, ein unendliches Arbeitsethos, immer aufrichtig, verletzlich, integer, loyal. Also auch wie sie lief. Aufrecht, zielstrebig, das war wirklich auch ihre innere Haltung, die sich da auch in ihrer Körpersprache geäußert hat. Sie war aber andererseits auch unglaublich begeisterungsfähig. Sie konnte auch trinken, tanzen, feiern. Sie hatte einen trockenen Humor. Sie konnte fürs Theater geradezu schwärmen und auch für einzelne Autoren. Und sie hatte auch bei aller Sprödigkeit, mit der sie manchmal rüberkam, durch auch etwas Mütterliches. Sie hat sich wirklich nicht nur um diese prominenten Autoren, die sie genannt haben, gekümmert, sondern auch um eher unbekannte Junge, die sie entdeckt hat und die sie auch betreut hat über die ersten großen Erfolge hinweg. Wenn dann mal eine Durststrecke kam, auch eine lange Durststrecke, dann hat sie ihnen wirklich mit einer geradezu unverbrüchlichen Treue zur Seite gestanden und Rebecca Kricheldorf, die sie auch mitentdeckt hat und gefördert hat, hat mal gesagt, bei ihr wurden die Autoren nicht vermarktet, sondern betreut.
Mhm. Und sie hat ja wirklich das Who is Who des internationalen Theaters eigentlich verlegt. Und ich habe gelesen, dass sie den Verlag Gustav Kiepenheuer damals mit Hilfe der goldenen Uhr ihres Vaters übernommen hatte. Woher kam denn überhaupt ihre Theaterleidenschaft?
Ja, die hatte sie schon als Kind. Also mir selbst hat sie mal erzählt, dass sie in der vierten Volksschulklasse in einem Aufsatz geschrieben hat: Ich habe viele Lieblingsbücher, aber mein schönstes ist unstreitig Körners Werke. Am liebsten lese ich die Dramen und Trauerspiele. Also mit 9 Jahren Dichter und Dramatiker der Befreiungskriege. Sie hat sich morgens um 5 schon als junges Mädchen an den Theaterkassen angestellt, ist ins Schauspielhaus am Gendarmenmarkt gegangen, ins Deutsche Theater und nachts dann nach den Vorstellungen zu Fuß nach Schöneberg zurückgelaufen nach Hause und hat die Monologe vor sich hergebrüllt, wie sie mir mal erzählte. Also diese Theaterleidenschaft, das war ihr quasi eingeboren und sie wusste schon ganz früh, dass sie auf jeden Fall etwas mit Theater zu tun haben wollte. Als junges Mädchen dachte sie vielleicht auch daran, Schauspielerin zu werden. Aber dann wollte sie sich lieber einem ganzen Werk als einer einzelnen Rolle widmen. Und das hat sie eben auch als Verlegerin immer getan, dass sie sich um die Werke bemüht hat und um die Autoren und die Sprache, die Literatur. Das war ihre Leidenschaft.
Und einen hatte sie ja offenbar ganz besonders in ihr Herz geschlossen, nämlich George Tabori. Wie kam das? Was hat diese beiden miteinander verbunden?
Sie hatte in New York sein Stück Kannibalen gesehen und kam zurück nach Berlin, ging zu Boleslav Barlog, dem damaligen Intendanten der staatlichen Bühnen, und sagte, das müssen wir unbedingt hierher nach Berlin holen. Das muss hier gezeigt werden. Und nur ihr ist es zu verdanken, dass George Tabori überhaupt nach Europa und nach Deutschland zurückgekehrt ist. Das war ihr Verdienst und das war aber auch der Beginn einer eben lebenslangen Freundschaft.
Aber Sie haben es auch schon so ein bisschen angedeutet, sie hatte unglaublichen Erfolg und trotzdem hat sie zum Beispiel auch den Verlagsnamen behalten und Gustav Kiepenheuer nicht in Maria Sommer Verlag umbenannt. So richtig ins Rampenlicht wollte sie offenbar nie. Das hat ihr Spaß gemacht, so im Hintergrund die Fäden zu ziehen.
Ja, auf jeden Fall. Sie wollte immer hinter dem Werk, hinter den Autoren zurückstehen. Wenn sie dann mal geehrt wurde, sie hat ja auch Preise bekommen und dann doch mal im Rampenlicht stand, dann hat sie das schon auch mit einem gewissen Stolz erfüllt. Aber eigentlich war ihr immer die Arbeit wichtig. Sie wollte immer als Person hinter die Arbeit zurücktreten.
Und sie hatte ja auch einen besonderen Ort für diese Arbeit, nämlich diese berühmte gelbe Villa in Zehlendorf. Da war der Verlag, da wurden alle empfangen, da gab es einen großen Garten, das war wohl auch ein besonderer Ort.
Ja, manche sagen sogar ein mythischer Ort. Also unten im Erdgeschoss ein großer Salon auf ganz besondere Weise eingerichtet. Also sie hatte da auch einen etwas altmodischen Stil, aber eben Stil. Und dort wurden eben, es war ein richtiger Salon. Dort wurden Menschen zusammengebracht. Sie konnte Menschenensembles bilden. Dort wurden Werke vorgetragen, Ideen ausgeheckt, Stücke zu Ende gedacht oder zu Ende geschrieben. Und sie hat ja auch mehrere Mitarbeiter. Im ersten Stock waren die Büros, oben drüber hatte sie ihre privaten Räume. Und mittags zwischen 13 und 14 Uhr konnte man anrufen. Da ging keiner im Verlag ans Telefon, weil da saß man zu Tisch. Maria Sommer ging, solange sie das noch körperlich konnte, und das war sehr lange, morgens als erstes immer mal einkaufen und machte dann den Speisenplan. Sie hatte auch eine Köchin. Die Küche war im Keller oder ist immer noch im Keller. Es gab einen Speiseaufzug. Dann hat sie das Essen zusammengestellt und mittags saß man eine Stunde Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, saß man gemeinsam am Tisch. Und da wurden auch immer mal Gäste eingeladen zu diesem Mittagessen. Und ich war da auch mehrere Male eingeladen. Hinterher trank man den Kaffee auf der Terrasse, schaute in diesen schönen, etwas verwilderten Staudengarten. Der Hund Zampano lag uns zu Füßen und dann hat man den Nachmittag auch noch durchgeplaudert. Also das konnte sie auch, diese Gelassenheit und diese Ruhe, sich auf ein Gespräch einzulassen.
Klingt wunderbar, Petra Castell. Vielen Dank für diese schöne Würdigung der Verlegerin Maria Sommer, die im Alter von 101 Jahren in Berlin gestorben ist. Das African Book Festival gibt es seit 5 Jahren und gerade ist in Berlin die Jubiläumsausgabe über die Bühne gegangen. Und mit dabei war auch der südafrikanische Schriftsteller Fred Khumalo, von dem bekannt ist, dass er schon als Schüler unbedingt Schriftsteller werden wollte. Er hat aber erstmal Journalismus studiert und kreatives Schreiben und das war offenbar genau das Richtige für ihn, denn er hat inzwischen 17 Bücher geschrieben und viele Preise und Stipendien dafür bekommen. Sein neuer Roman ist jetzt auch auf Deutsch erschienen, zum ersten Mal, Bevor wir sterben, tanzen wir, heißt er, und Sandra Voss stellt Buch und Autor vor.
I am dancing the death drill. No one can take it away from me.
Ich tanze den Todestanz. Niemand kann ihn mir nehmen. Dieser Tanz ist meine Wahrheit. Sie zwangen mich, meinen Speer, meinen Schild zurückzulassen, vor so vielen Jahren. Ich werde mit meinen Worten kämpfen und meine Worte zu Waffen verwandeln. Dieser Tanz ist meine Geschichte, mein Erbe, die sie unterdrücken wollen. Das ist mein Todestrill, mein Tanz des Todes, mein Tanz der Wahrheit, wie die Männer auf der SS Mendi. Sie tanzten, der Rhythmus von schlagenden Füßen. Sie vergrößern die Wucht mit jeder Bewegung.
The rhythmic slamming of feet gaining momentum with each movement. Slam, 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 slam.
Fred Khumalo stampft leise mit seinen weißen Sneakern auf den grauen Steinboden und untermalt damit den Titel seines Romans »Bevor wir sterben, tanzen wir«. Der südafrikanische Autor verwebt den historisch belegten Untergang des Frachters SS Mendi mit der fiktiven Lebensgeschichte von Pisco. Dieser überlebte 1917 als einer von wenigen das Schiffsunglück, bei dem 650 schwarze Soldaten singend in den Fluten starben. Nach dem Ersten Weltkrieg lässt sich der südafrikanische Soldat Pisco in Frankreich nieder und nimmt eine neue Identität an. Für historische Geschichten ist Fred Khumalo in seiner Heimat berühmt. Viele seiner 17 Bücher wurden mit Preisen ausgezeichnet. Und jetzt erscheint die erste deutsche Übersetzung.
It made me very, very happy. I'm very full of joy.
Es macht mich sehr froh und ich bin voller Freude, dass diese Geschichte nun von Deutschen wahrgenommen wird. Und ich wünsche, dass das Buch weiter durch Europa wandert, sodass die Menschen in Europa verstehen, wie die Welt zusammenarbeitet, wie die ehemaligen Kolonien mit den Ländern zusammenhängen, die sie kolonisiert haben und umgekehrt.
Denn wir sind bis heute voneinander abhängig.
Because we are all interdependent to this day.
1966 wurde Fred Khumalo in der Nähe von Durban geboren. Seine Muttersprache ist Zulu. Die meisten Bücher schreibt der kahlköpfige Mann auf Englisch. Derzeit ist er mit einem Stipendium im Literaturkolloquium in Berlin.
Alles gut. Danke, danke schön. Danke schön. Alles gut.
Die Deutschen kamen ebenfalls nach Südafrika. Deswegen heiße ich Frederik, weil ich katholisch bin. Ich wurde im Krankenhaus einer Mission geboren, die von Deutschen gegründet wurde.
Wir treffen uns im Ethnologischen Museum des Berliner Humboldt-Forums. Das versucht, sich kritisch mit der kolonialen Geschichte Deutschlands auseinanderzusetzen.
Ah, das ist Nigeria, Lagos. Das ist modernes Modedesign.
In abgedunkelten, stylischen Vitrinen werden Holzschnitzereien, federgeschmückte Kopfbedeckungen, kunstvoll geflochtene Körbe wirkungsvoll mit hellen Spotlichtern beleuchtet. Fred Khumalo, der hauptberuflich für eine südafrikanische Zeitung arbeitet, bereist viele Länder der ehemaligen afrikanischen Kolonien.
Es sollte einen Dialog geben zwischen den Deutschen, die diese Kunst in der Zeit der Eroberung mitnahmen, und den afrikanischen Regierungen, wenn sie die Kompetenz haben, diese Kunst in ihrem Land zu präsentieren. Dann sollte der Dialog beginnen, denn die Kunstwerke, die hier sind, sind nicht freiwillig hergekommen. Sie wurden gewaltsam genommen.
Did not bring themselves here voluntarily. They were taken by force.
Lachend streicht der Autor über sein koboldblaues T-Shirt, auf dem in fetten weißen Buchstaben steht The Longest March. Es ist eine Werbung für ein weiteres Buch des Erfolgsautors. Gleichzeitig scheint es aber auch das Lebensmotto des Aktivisten zu sein. Denn der Südafrikaner will mit allem, was er schreibt, seine Mitmenschen motivieren, offen füreinander zu sein.
Letztes Jahr schrieb ich ein Buch über Xenophobie für junge Leser. Es geht um ein 15-jähriges Mädchen, das mit seinen Eltern nach Südafrika flieht. Denn Südafrika bietet mehr Möglichkeiten, bessere Jobs, es ist sicherer. Denn Simbabwe ist ein Staat, der zusammenbricht. Wir haben mehr als 1 Million Simbabwer in Südafrika und ihre Zahl steigt, weil ihr Wirtschaftssystem kollabiert ist.
Auch in Bevor wir sterben, tanzen wir, steht das Thema Migration im Mittelpunkt. Fred Kumalo hofft, dass er mit seinem Roman die Leser in Deutschland begeistern kann.
Das Buch erforscht Themen wie Migration, Xenophobie und Menschenhandel. Doch du kannst diese Dinge nicht diskutieren, wenn du nicht den historischen Kontext kennst.
Der Roman »Bevor wir sterben, tanzen wir« möchte uns anregen, unsere gemeinsame Geschichte, unsere gemeinsame Menschlichkeit zu feiern.
Fred Kumalo, vorgestellt von Sandra Voss, und dass wir ihn jetzt auf Deutsch lesen können, ist dem Berliner Verlag Interkontinental zu verdanken, der auch viele andere Autorinnen aus Afrika ins Deutsche übersetzen lässt, zudem auch eine Buchhandlung in Berlin-Friedrichshain gehört und die auch beim African Book Festival die Finger im Spiel haben. Eine der Gründerinnen ist Stefanie Hirsbrunner. Hallo, guten Morgen, schön, Sie zu sprechen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Woher kommt denn bei Ihnen und Ihrer Mitstreiterin Carla Kutzner diese Begeisterung für Literatur aus Afrika?
Ich glaube, das ist ein bisschen das, was Fred Kumalo eben auch angesprochen hatte. Es ist diese Verbindung zwischen Europa und Afrika, die vor allem, muss ich sagen, bei mir in der Schulbildung und dann später auch in der Universität noch eine ganz untergeordnete Rolle spielte und die mich dann immer wieder überrascht, wie zum Beispiel auch bei Dancing the Death Drill, was ja jetzt auf Deutsch eben der Roman ist von Fred Kumalo, Bevor wir sterben, tanzen wir. Das hat mich einfach überrascht als historischer Fakt. Das ist ja auf einer wahren Geschichte beruhen, die schwarzen Soldatinnen, die beim Ersten Weltkrieg herangeholt wurden, um sozusagen da irgendwie noch einen Gewinn hervorrufen zu können. Und das beschreibt er alles sehr gut. Und das ist immer das, was mich bei vielen Büchern aus Afrika persönlich immer noch berührt und auch begeistert, dass ich da ganz viel noch dazulernen kann.
Und wie entdecken Sie denn jetzt so einen Autor wie Fred Kumalo?
Na, das Scouting läuft ja mal ein bisschen anders ab vielleicht als in anderen Bereichen in der Literatur. Wir reisen natürlich sehr viel auf den Kontinent. Wir haben inzwischen ein sehr großes Netzwerk. Das heißt, wir rufen uns da auch viel auf Empfehlungen. Fred Kumalo selber bin ich das erste Mal 2019 begegnet. Da hat ihn die Kuratorin unseres African Book Festivals, Tsitsi Dangaremba aus Zimbabwe, eingeladen, zu Gast zu sein. Und da war ich auch einfach überrascht, jemanden kennenzulernen, der damals noch ein bisschen weniger, aber jetzt ja 17 Bücher auf dem Markt hat und der so vielfältig schreibt und sich so politisch engagiert. Und ich habe dann seine Biografie, Autobiografie gelesen, Touch My Blood heißt die, und da lernt man auch einfach nochmal so eine ganz andere Seite auch des Anti-Apartheidskampfes zum Beispiel aus seiner persönlichen Sicht kennen. Alle seine Bücher sind musikalisch inspiriert, er ist ja sehr er ist einfach künstlerisch auch sehr genreübergreifend tätig. Sie haben meistens auch Titel, also Code of Many Colors zum Beispiel von Dolly Parton ist ein Titel seines Buches, oder Bitches Brew von Miles Davis. Also da kann man immer schon so seine Musikaffinität auch erkennen.
Also ein Tipp aus dem eigenen Verlag natürlich, Fred Kumalo, Bevor wir sterben, tanzen wir. Aber Sie haben noch einen Titel aus Ghana ausgesucht, Tiefe Wasser zwischen uns. Was begeistert Sie so an dem Buch?
Das ist ein Buch, das ich eigentlich, glaube ich, gar nicht in die Hand genommen hätte, was aber jetzt auch wieder im Rahmen des Festivals präsentiert wurde. Wir hatten da so ein literarisches Quartett, so wie es auch im deutschen Fernsehen bekannt ist, und ich eine der Autorinnen hatte dieses Buch mitgebracht. Dann habe ich es gelesen und erst dachte ich, es spricht mich eigentlich gar nicht so an. Erschien mir alles ein bisschen flach, also die Charaktere. Und dann habe ich aber nachgelesen und gesehen, ach okay, die Autorin hat das eigentlich für junge Leserinnen geschrieben. Und darüber kam dann meine totale Begeisterung, weil ich gedacht habe, das ist eigentlich der Wahnsinn. Das hätte ich als Teenagerin so gerne gelesen. Sie nimmt ihre Leserinnen, also jüngeres Publikum, richtig ernst. Also es hat man oft das in der Literatur vielleicht für Jüngere dann oft gedacht hat, Mensch, da müssen wir noch Fantasy-Elemente mit reinnehmen oder sowas, damit sich junge Menschen begeistern. Aber das macht die Autorin Ayesha Haruna Attar eben nicht, sondern sie mutet ihren Leserinnen durchaus zu, sich auch mit Feminismus auseinanderzusetzen, mit Kolonialismus und mit Sklaverei. Und sie nimmt die Leserinnen mit über dieses Zwillingspaar, also es ist ein junges Zwillingspaar, 10 Jahre alt, die sich verlieren, also in diesen sehr turbulenten Zeiten in Ghana im 19. Jahrhundert. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhunderts. Zwillinge spielen sowieso in Westafrikaner große Rolle, auch oft in der westafrikanischen Literatur, auch hier. Aber dann wird eben sehr deutlich gemacht, wie die politischen Gegebenheiten vor Ort, also dieser Kolonialismus, aber auch die Versklavung der Menschen über die Kontinente hinweg, also bis nach Brasilien geht der Roman, die eine Protagonistin wird nach Brasilien verschleppt, also zeigt einfach, wie wir verbunden sind oder wie eben schwarze Menschen heutzutage auch in ihrer Geschichte noch verbunden sind, was für einen Einschlag das hatte. Und ich fand, die Autorin macht das ganz, ganz toll deutlich, eben gerade für jüngere Leserinnen sich mit diesen Themen das erste Mal vielleicht auch zu beschäftigen. War ganz toll.
Also ein toller Tipp, Tiefe Wasser zwischen uns von Ayesha Haruna Atta aus dem Diana Verlag. Jetzt müssen wir es ganz kurz machen. Der letzte Tipp von Ihnen ist nur noch auf Englisch zu haben im Moment, ein Buch aus Eritrea, Black Foam.
Richtig, genau. Haji Jabir, ein eritreischer Schriftsteller und Journalist, hat inzwischen 5 Bücher veröffentlicht, schreibt auf Arabisch. Black Foam ist das einzige, das es im Moment auf Englisch gibt. Eine Geschichte. Migration, und wir kennen in der afrikanischen Literatur viele Romane, die sich mit Migration beschäftigen, aber er lässt seinen Protagonisten nach Israel gehen und spielt mit den verschiedenen Identitäten, die MigrantInnen oft annehmen, um ihren Weg zu gehen, mit dem Ziel, irgendwo anzukommen und einfach ein normales Leben aufbauen zu können. Ein ganz tiefsinniger und, finde ich, sehr inspirierender Roman, der so eine Ergänzung zu der Literatur ist, die es vielleicht schon gibt in Sachen Migration.
Stefanie Hirsbrunner, Inhaberin der Buchhandlung Interkontinental in Berlin-Friedrichshain und des Verlags und mischt beim African Book Festival mit. Vielen Dank für diese Tipps. Alles Gute, Frau Hirsbrunner.
Ich danke auch. Schönen Tag.